Bevor eine Scheidung eingereicht wird oder zumindest eine Trennung auf Zeit vereinbart wird, da fragen sich Partner oft, sollen wir es doch noch mal miteinander versuchen? Die Münchner Sicherheitskonferenz war irgendwie so ein Versuch, denn die USA und Europa können nicht wirklich ohne einander. Noch will man nicht völlig getrennte Wege gehen, auch wenn die Europäer sich nun stärker emanzipieren. Der Auftritt von US-Außenminister Rubio, der war im Ton versöhnlich, in der Botschaft aber trotzdem knallhart: America first. Beziehungsstatus kompliziert. Europa und die USA, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Professor Andrea Gavritsch, sie ist Professorin für internationale Integration mit Bezug auf das östliche Europa an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
Guten Abend.
Christopher Schütze ist bei uns, Korrespondent der New York Times für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Guten Abend.
Ralf Thiele ist Oberst AD, ehemaliger Brigadegeneral und er war in verschiedenen Positionen bei der NATO tätig.
Guten Abend.
Jorma Mattila ist finnischer Journalist und Auslandskorrespondent der Zeit
Kauppalehti.
Fast war es richtig. Also das ist sozusagen das finnische Handelsblatt. Und Sie kommen auch gerade von der Sicherheitskonferenz. Herr Mattila, Sie sind seit 2014 immer zur Sicherheitskonferenz gefahren. War das diesmal noch mal ein ganz besonderes Jahr? Was ist so Ihr Fazit?
Das muss ich sagen, das war etwas Besonderes. Das war sehr anstrengend. Das war eine Konferenz von Superlativen, wie der Vorsitzende vorhin, Herr Wolfgang Isching sagte, und das war irgendwie so eine Überraschung in diesem Sinn, dass da müsste man richtig nachdenken, was wurde geäußert, weil das war so eine neue Art von Sprache, das meine ich mit amerikanischem Außenminister Marco Rubio. Aber irgendwie, dass das nach 14 Jahren, ich habe angefangen mit Sicherheitskonferenz München, wenn es wurde heiß in Ukraine. Und jetzt war die Stimmung irgendwie noch intensiver.
Und under destruction, also unter der Zerstörung, so war das Motto. Herr Schütz, wie haben Sie die Nachrichten aus München wahrgenommen? Ist da der Graben zwischen den USA und Europa noch mal tiefer geworden oder etwas weniger tief?
Also mein Eindruck ist, dass es nicht tiefer geworden ist, sondern dass die Tiefe sozusagen beibehalten wurde. Und das hatte man anfangs verkannt, weil man dachte, oh, Rubio, der ist so freundlich und der geht auf Europa zu in seiner Rede. Und dann hat man gemerkt, naja, eigentlich ist das nur sozusagen die höfliche Art, das auszudrücken, was J.D. Vance letztes Jahr ausgedrückt hat.
Ja. Mhm. Also letztendlich stimmt es so, wie Herr Merz gesagt hat. Der Bundeskanzler hat zur Eröffnung ja gesprochen und hat gesagt, zwischen Europa und den Vereinigten Staaten hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Herr Thiele, wie tief ist denn diese Kluft?
Mit Langzeitschaden, so würde ich das einordnen wollen. Und unsichtbar für die meisten noch, die Brücke hat sich verschoben. Wir hatten ja immer eine Brücke über den Atlantik. Das war eigentlich diese Return of Forces to Germany Brücke, wo wir große Verstärkungen von Amerika nach Europa gebracht haben. Jetzt geht die Brücke über die Arktis. Ganz neu, ganz anders, mit anderen Schwerpunkten. Ich glaube, das war auch hinter den Kulissen ein ganz wichtiges Thema.
Mhm. Frau Gavritsch, wie würden Sie es sagen, jetzt nach diesem Wochenende, tieferer Graben oder doch auch eine Möglichkeit, einfach gut miteinander weiter irgendwo zu arbeiten?
Ich würde auch sagen, der Graben ist kontinuierlich beibehalten geblieben, hat sich weder vertieft, noch ist er irgendwie anteilig zugeschüttet worden. Aber wir haben einige Lernkurven gedreht als Europäer, nämlich, dass wir diese neue Tonalität jetzt auf einmal auch verstehen, dass es trotzdem dramatisch bleibt. Also wir haben nach genauerer Analyse der Rubio-Rede verstanden, dass die Inhalte ganz, ganz weit von uns weg sind. Und das hat ja Merz, obwohl er vorher gesprochen hat, ja auch schon angedeutet. Das heißt also ethisch, normativ und in unserer Weltsicht sind wir ganz weit auseinander. Und ich würde auch sagen, wenn sich die nächste Administration auch republikanisch wird, dann ist die Spaltung sozusagen auf Dauer gestellt. Jetzt haben wir vielleicht dann noch die Chance bei der Wahl. Aber ich würde sagen, die Kontinuität ist auf alle Fälle da. Da hat sich nichts geändert. Nur die Sichtbarkeit vielleicht des Grabens hat sich noch mal verändert.
Aber am Anfang hatten alle gedacht, weil es letztes Jahr mit dem Vizepräsident, mit Vizepräsident Vance so eine heftige Rede war, die man so nicht erwartet hatte, hatten ja alle jetzt gedacht, jetzt ist es ein bisschen versöhnlicher. Sie haben es schon gesagt, Herr Mattila. Und dann auf einmal merkte man, das ist doch härter. Aber man spürte wahrscheinlich so eine Sehnsucht, dass es wieder irgendwie besser wird.
Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig, dass das, wir reden immer noch nach einem Jahr über diese Rede von J.D. Vance. Aber wenn ich vorher sagen darf, dann nach einem Jahr von jetzt gerechnet, reden wir nicht über die Rede von Marco Rubio mehr. Mhm. Aber vielleicht noch immer über diese Rede von J.D. Vance. Und deswegen, weil diese J.D. Vance-Rede war erstmal so frech und so brutal und so klar, dass das keiner könnte sowas erwarten. Wie gesagt, also ich habe ich kenne diese Tradition von Münchner Sicherheitskonferenz, und da ist immer so ein Geist von Wolfgang Ischinger, diplomatischer Geist. Und jetzt hörten wir so eine brutale Rede, wo alle, das war vieles, war ganz so, die waren Unwahrheiten. Mhm. Aber J.D. Vance hat uns einen Gefallen getan. J.D. Vance hat uns einen Spiegel gezeigt. Guckt mal. Das ist nun die neue Situation. Das sage ich ganz und klar, dass das euch Europäer solltet sehen, dass wir sind anders, und die Vergangenheit ist gegangen. Und deswegen, Rubio hat das sehr höflich eigentlich wiederholt.
Mhm. Aber wir werden in einem Jahr noch über die Standing Ovations reden. Ja. Die bleiben, glaube ich. Das war ja der Markpunkt, der in der Debatte dann war, warum die alle aufgestanden sind und applaudiert haben.
Mhm. Aber wenn Sie sagen, hat den Spiegel vorgehalten, Herr Thiele, ist das ist die Botschaft angekommen bei den Europäern?
Ja, sie hat etwas Zerstörerisches, und da bin ich mir gar nicht klar, ob wir das wirklich alles schon verstanden haben. Weil de facto sagt er, wir streiten gemeinsam für Demokratie, aber für eine weniger liberale Demokratie. Dann lobte er uns schön mit unseren kulturellen Schätzen, und dann fing er an, eben so ein bisschen Gift auszustreuen. Wir kämpfen doch gemeinsam gegen das Migrationsthema. Also das gibt so Punkt für Punkt, wurde er mit reingewürzt. Und ich denke, die ein oder andere Regierung in Europa wird sich da schon Würze raussuchen. Das wird für uns in Europa wieder für ordentliche Diskussionen sorgen.
Und fanden Sie den Bundeskanzler jetzt etwas klarer, indem wie er Europa positioniert hat?
Naja, der Grundpunkt ist, die Rede war klasse. Was uns fehlt, ist die Action dahinter. Das ist eigentlich sein wesentlicher Mangel, den er hat. Er kann gut sprechen, wenn er sich konzentriert, aber er tut das nicht, was er sagt. Und das ist zerstörerisch am Ende für uns, aber auch für unsere Miteuropäer und auch für die atlantischen Beziehungen ist es gefährlich.
Mhm. Herr Schütze, wie wird denn das in den USA überhaupt wahrgenommen? Wird da jemand wie Merz und diese Konferenz, ist das überhaupt Thema irgendwo?
Also ich würde sagen, es wird wahrscheinlich weniger wahrgenommen, als wir denken hier aus europäischer Sicht. Also ich habe gesehen, diese ganze Coverage von der Münchner Security-Konferenz, ich glaube, von unserer Zeitung war da keine einzige Story auf der ersten Seite, was ja immer so ein Anzeichen dafür ist, dass es relevant und interessant ist. Es ist ja auch viel im Gange. Deswegen weiß ich nicht, also diese Rede von Mark Carney in Davos wurde viel mehr wahrgenommen als die Rede von Herrn Merz jetzt, obwohl die ja in vielen ähnlich waren. Und die Frage ist, ob das einfach, weil das sozusagen die Rede danach kam und diese Carney-Rede die erste war, aber dass man so zeigt hat, so die Europäer, die Kanadier, die merken jetzt, wir müssen auch reagieren auf das, was gesagt wird.
Mhm. Und die Frage ist ja, was würden Sie sagen, was ist die Erwartungshaltung der Amerikaner an Europa?
Ja, es ist genau das, was also Herr Merz gesagt hat, glaube ich. Also wir müssen zusammenarbeiten. Wir teilen aber nicht alle, Positionen. Aber wir müssen strategisch trotzdem zusammenhalten. Und dass die Europäer auch sagen, ihr braucht uns auch. Wir sind zwar die Kleineren, aber ihr werdet auch Verbündete brauchen. Und ich glaube, das ist wichtig, das so darzustellen.
Also ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auf der europäischen Wirtschaft. Wie haben Sie es wahrgenommen? War da jetzt auf einmal so ein bisschen mehr Klarheit von Europa aus? Also man hat ja das Gefühl, seit der Diskussion im Grönland, dass die Europäer da etwas schärfer auftreten, auch im Ton gegenüber den Amerikanern.
Das trifft auf alle Fälle zu für die Nordeuropäer. Ich fand trotzdem, Merz hat in der Tat eine starke Rede gehalten, aber wenn man Macron im direkten Vergleich nebeneinander stellt, war Macron Europa politisch selbstbewusster. Er hat Europa mehr als eine Art von Großmacht geframed, und Merz hat die Großmacht-Ära als gegeben hingesetzt, und da würde ich vorwarnen. Also bloß weil die Amerikaner uns als Europäische Union nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder weil die uns in eine gerne, weil die gerne mit Nationalstaaten Politik machen wollen. Rubio hat ja auch Frau Kallas nicht getroffen zum Beispiel. Ja, die wollen die EU nicht haben als ein großer, mächtiger europäischer Akteur. Wir sind als Europäische Union eine Großmacht. Aber das hat sich ganz, ganz wenig widergespiegelt in den Diskursen auf der Sicherheitskonferenz. Und ich fand das bei Merz auch noch zu devot. Und das konnte Macron besser.
Ja. Genannt Macron, das ist eine interessante Entwicklungsfolge. Präsident Macron ist erster Präsident in Europa, der redet Klartext über Nuklearwaffen und französische Nuklearwaffen. Und Bundeskanzler Merz hat erstmal auf solche Ebene und so solche Bühne auch ganz klar über deutsche Beteiligung wir haben nun so klein bisschen gedacht, auf dem Hintergrund, dass das ja die Briten, die Franzosen, die Deutschen, die wären vielleicht das mögliche Konstellation zusammenarbeiten, wenn es geht um europäische Nuklearwaffenschutz zu entwickeln. Sehr interessant finde ich, dass das als Skandinavier, dass das skandinavische Presse hat in den letzten Zeiten auch über skandinavische Form von Nuklear Waffenentwicklung angefangen zu reden. In Schweden besonders, aber auch in Dänemark und Norwegen und in Finnland. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben nie gesehen habe, dass das jemand äußert.
Hätten Sie nie erwartet, dass das,
in die Richtung so klein bisschen, dass die Skandinavien möglicherweise wären fertig da zu beteiligen. Aber Merz, er hat diese deutsche Position irgendwie klarer geäußert und deutsche Bereitschaft klarer geäußert. Das war überraschend.
Ja, Herr Thiele, war das klug vom Bundeskanzler, dass er darüber so gesprochen hat? Oder ist da ja auch eine Gefahr von einer Panikmache oder einer Angstmache gegenüber der Bevölkerung, wenn er das so anspricht?
Es ist erstmal ehrlich. Das ist, glaube ich, wichtig, denn Politik redet häufig an den Menschen vorbei und nimmt sie nicht mit. Das Echo auf seiner Rede ist, oder auf diesen Aspekt seiner Rede ist, weitaus größer als das, was er gesagt hat. Unterm Strich hat Trump neben vielen Dingen, die man kritisieren mag, zwei wichtige Fehler gemacht. Einmal hat er den Ukrainern damals die Daten weggenommen, als er die nicht mehr geliefert hat, nachrichtendienstlich. Das haben alle Verbündeten Amerikas in der Welt mitgenommen, weil sie davon abhängen, dass diese Daten zuverlässig kommen. Nummer zwei hat er die Abschreckung in Frage gestellt. Das merkt sich jeder, denn an der Abschreckung durch Nuklearwaffen hängt das Schicksal von Völkern. Und das kann ich nicht einfach nur mal hören und sagen, naja, es wird schon irgendwie gut gehen. Das heißt, man muss sich jetzt Gedanken machen, wie geht's weiter. Und da gibt es neben Frankreich, das hat der Kanzler nicht gesagt, auch Großbritannien als Akteur. Und wir müssen auch nicht selbst Nuklearwaffen haben. Wir können auch nur Träger von Nuklearwaffen sein. Also hier gibt es jetzt ein Portfolio, das hinter den Kulissen schon seit einem halben Jahr in der Politik besprochen wird. Und er hat das ehrlich angesprochen und das finde ich gut.
Wir sind aber durch Verträge gebunden. Deutschland kann nicht einfach sagen, sie wollen eigene Atomwaffen. Das geht nicht.
Nein, aber wir haben ja jetzt schon amerikanische Atomwaffen, die wir mit unseren Flugzeugen transportieren. Und warum sollten wir nicht britische oder französische Nuklearwaffen mit deutschen Trägern transportieren? Nicht? Also man könnte das Portfolio aufmachen und das mag durchaus eine Ergänzung sein. Und hier muss man eben nur gucken, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Das heißt, wir wollen ja den amerikanischen Schutz weiter haben, aber wir müssen auch deutlich machen, dass wir uns nicht ausschließlich auf den amerikanischen Nuklearschutz verlassen können. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der auch in die Öffentlichkeit gehört.
Ja, Herr Schütze, wie wichtig oder wie sehr denken Sie, kann sich Europa auch auf den amerikanischen Nuklearschutz da noch verlassen? Oder wie empfinden Sie diese Diskussion, die jetzt hier entstanden ist?
Also ich finde das, ich muss sagen, ich finde das ein bisschen zu weit gehend, diese Diskussion. Ich weiß, es ist wichtig, das zu erwähnen, dass man das im Hinterkopf hat. Also es geht ja eigentlich um die konventionellen Waffen. Es geht ja darum, um die Aufrüstung, um die konventionelle Aufrüstung. Und da ist man ja sehr hinterher und da muss man aufholen. Und dann sozusagen gleich zu dem Nuklearschirm, wo ja also die US-Administration ja sagt, dass sie da ja noch da ist für die Verbündeten. Ich glaube, man muss sich erstmal konzentrieren auf das, was also auf Panzer und Flugzeuge und Drohnen und nicht gleich auf die Bombe.
Widerspreche ich übrigens. Ja. Tatsächlich das entscheidende amerikanische Machtmittel ist die Führungsfähigkeit der Amerikaner, also Daten zu kontrollieren. Das übersehen wir immer hier, weil wir nicht so IT-lastig sind, zu wenig Ingenieure auch in der Regierung haben, die das verstehen, was da passiert. Das ist das wirklich Entscheidende. Ansonsten, das ist nicht unser Hauptthema, das Nuklearthema. Da stimme ich schon zu.
Aber das Thema ist natürlich, wie stark wir abhängig sind mit unserer Sicherheit von den Vereinigten Staaten. Ihr Heimatland Finnland ist natürlich extrem abhängig davon, dass das alles funktioniert mit 5 Millionen Einwohnern und 3000 Kilometer Grenze zu Russland. Also wie wird da bei Ihnen diese ganze Diskussion geführt?
Das hat eigentlich finnischer Präsident Alexander Stubb in Davos auch ganz, wie soll ich sagen, ganz in nutshell geäußert, dass das, wenn man fragt, und wir fragen hier heute Abend auch, dass das, ist Europa fähig, eine eigene Strategie, Defense-Strategie, Verteidigungsstrategie zu formulieren oder kreieren, da hat Alexander Stubb geäußert und klar gemeldet, ja. Weil Finnland ist da ein Beispiel. Das ist ein Volk mit 5,5 Millionen Einwohner. Da sind in der nächsten Zukunft 1 Million Reservisten. Da sind jetzt 280.000 Männer fertig, schon Krieg zu führen in ein paar Jahren, es ist 330.000. Stärkste Artillerie in ganz Westeuropa und 64, wenn ich mich richtig erinnere, neueste amerikanische Kampfflugzeuge.
Also Irland ist kriegstüchtiger als Deutschland.
Das heißt, dass wir haben eine Antwort. Das meine ich, dass wir haben eine europäische Antwort. Die Antwort ist ja, wir können das selber tun. Wir brauchen Amerikaner irgendwie so, uns zu schützen. Natürlich, das wäre idiotisch zu behaupten, dass okay, wir lassen die Amis raus und wir machen das alles besser alleine. Nur alleine ukrainische Friedensverhandlungen, da brauchen wir amerikanische Unterstützung. Das ist klar. Aber das zeigt, dieses finnische Beispiel, dass ohne Probleme, dass wenn man das will, man tut das einfach, diese Verteidigung und Strategie, und alles konkret.
Weil man sich natürlich viel stärker bedroht fühlt als Grenzland.
Ja, aber jetzt, ja. Wir sollten uns bedroht fühlen, ganz konkret auch. Also alle Europäer.
Ist das ein Punkt, Frau Gavritsch, der eben in Europa noch nicht so angekommen ist, die Bedrohung, dass man deshalb auch nach wie vor zurückhaltend ist? Oder sagen Sie, nein, Europa hat jetzt genau die richtigen Schritte gemacht für die Souveränität?
Verschiedenes. Also zum einen würde ich sagen, dass unsere westlichen Demokratien, anders als die baltischen Staaten und die Nordeuropäer, also auch die Südeuropäer und der westliche Teil der Europäischen Union, dass wir sehr naiv sind weiterhin gegenüber der Tatsache, dass dieser Krieg als solcher sich auch gegen unsere Lebensform richtet, gegen unsere Demokratien. Deswegen dieser quasi auch Metaphorik oder dieser, ja, Satz, der häufig gesagt wird, dass die Ukraine auch unsere Freiheit verteidigt, würde ich sofort unterstreichen, weil ja die Ukraine auch angegriffen wurde, unter anderem aus vielen Gründen, aber weil sie gerne in die Europäische Union und die NATO wollte. Das heißt also, es geht auch um unsere Freiheit, unsere Demokratie ist quasi ist auch sozusagen in Gefahr, aber vor allen Dingen ja auch durch multiple Arten von Bedrohung, also durch Cyberbedrohung und Ähnliches. Also wir brauchen nicht für alle Antworten gegenüber Russland die atomare Bewaffnungsfrage, und das ist mir das Allerwichtigste bei dieser ganzen Debatte, auch auf der Sicherheitskonferenz und in all diesen Debatten um Nuklearbewaffnung und so weiter. Wir müssen doch eigentlich den Kontrahenten, den Gegner ins Zentrum rücken. Wir müssen Gegnerkenntnis haben, so viel wie möglich. Wir müssen genau wissen, welchen Weg wird Russland gehen, was ist wahrscheinlich und was ist unwahrscheinlich. Das heißt, was ist das russische Staatskalkül? Das muss im Zentrum stehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Russland uns nuklear angreift in der momentanen Situation und in der absehbaren Zeit, ist eher, würde ich sagen, als Politikwissenschaftler, die politische Lage sieht, ist eher gering, weil sie in der Interaktion mit den USA sind. Wenn wir noch mal auch die Position des chinesischen Ministers in München hören und so, das ist nicht wahrscheinlich. Aber letzter Satz vielleicht noch dazu: Wir signalisieren natürlich vor allen Dingen auch gegenüber den USA unser Erwachsenwerden militärisch und verteidigungspolitisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir lernen sehr viel von den Skandinaviern in unserem bequemen westmitteleuropäischen Setting. Aber die Gegnerkenntnis muss auch eine Leitlinie sein für die Art und Weise der Veränderung unserer Verteidigungspolitik.
Wenn klar ist, dass alle ihn als Gegner empfinden, weil das war ja genau das Problem, weil zum Beispiel in Alaska, als Trump und Putin sich getroffen haben, hatte man nicht das Gefühl, dass Herr Putin ja nur der Gegner ist. Also hat sich da was verändert, Herr Schütze? Schaut man mit in Europa und USA Richtung Russland ja mit derselben Brille, würde ich mal sagen.
Also ganz sicher nicht. Also ich glaube, wenn man vergleicht, wie man in Washington drauf guckt und wie man in Helsinki drauf guckt, ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache, weil man diese Bedrohung nicht fühlt. Und es wird ja auch immer gemunkelt, dass dann irgendwelche Partnerschaften oder Investitionen oder so vor, also sozusagen als Köder da gebracht werden. Also das sehen die neue Administration, sieht das sicher nicht so. Weil sie ja das Bündnis NATO vielleicht auch nicht so schätzen, wie man das hier schätzt. Und weil die Frage ist, also wenn Russland das irgendwie zerstören will oder einen kleinen Partner angreifen will, dann müsste Europa sich sozusagen dagegen wehren. Das ist ja das Hauptproblem, glaube ich, dass man das anders sieht.
Und die Tatsache, dass Rubio von München aus nach Ungarn gefahren ist und die Slowakei, also gerade die Länder in der EU, die sehr stark gegen die Sanktionen gegen Russland sind, all das. Also wie sehen Sie das? Ist das ein Wahlkampf? Ist es also in Ungarn wird im April gewählt? Ist das Wahlkampfhilfe? Was wollen die da?
Ich glaube, da ist vieles wird für das amerikanische, für das MAGA-Publikum gemacht. Man denkt immer, das gilt den Europäern, aber ich glaube, dass wenn die das planen und so, dann denken die an ihre eigenen Leute. Mhm. Ich finde, es ist schon interessant, dass man, glaube ich, hier so einen kleineren Bogen gemacht hat um die AfD. Also in Deutschland, da sollte es ja ein Treffen geben, zum Beispiel mit Herrn Frohnmeier und einer Untersekretärin im State Department. Das wurde da abgeblasen. Also man hat so ein bisschen versucht, sich bemüht, vielleicht nicht die Leute vor das Schienbein zu treten, hier in Deutschland. Aber sobald man dann das vorbei war, da hat man einfach das gemacht, was man die Partner sozusagen unterstützt. Also da denken die ja nicht an die Deutschen, wenn die das machen.
Also das ist dann weniger der Wunsch, Europa auseinanderzutreiben, sondern eher eine innenpolitische Botschaft.
Das würde ich glauben, ja. Mhm.
Herr Thiele, wie sehr ist es auch eine kulturelle Sache? Gerade wir waren als Europäer und Amerikaner so eng kulturell eben verbunden. Und jetzt, auch in dieser Rede von Rubio, hatte man ja den Eindruck, da liegen auf einmal Welten dazwischen. Ist das tatsächlich so? Ich meine, MAGA und Trump ist auch nicht das ganze Amerika.
Wir sind, wenn ich das über die Jahrzehnte betrachte, eigentlich immer Amerika 10 Jahre hinterhergelaufen. Also was in Amerika passierte, war 10 Jahre später bei uns auch gerne Standard. Das ist jetzt nicht mehr so. Also wir laufen nicht mehr blind hinterher. Warum? Weil wir eben entdecken, und das ist auch ein wichtiger Punkt, man darf nicht nur bedrohungsorientiert sein, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, zu schauen, wovor muss ich mir Sorgen machen, sondern ich muss eine eigene Strategie haben, wo ich hin will. Das ist viel wichtiger, als nur auf die Bedrohung zu schauen. Dann würden wir Bedrohungen rundum schauen, dann würden wir natürlich außer Russland viele andere Dinge sehen. Der Balkan fällt uns wieder auseinander. Die Frage Nahost geht uns an, Nordafrika, wo sich ISIS neu aufstellt. Das sind ja alles Schauplätze, die Amerika tendenziell verlässt und uns überlässt. Also jetzt nur auf Russland zu gucken, ist da nicht ganz, ganz hilfreich. Und das bedeutet, wir müssen einen eigenen Weg finden, mit unseren Problemen klarzukommen. Und dann können wir uns mit Amerika über Strategie austauschen.
Wir müssen aber erstmal wissen, wo wir hinwollen,
sozusagen. Wohin wollen, das wäre sozusagen der erste Punkt.
Ja, okay. Würden Sie dem zustimmen? Ist da zu wenig Vision in der europäischen Politik oder im europäischen Miteinander?
Ja, diese konkrete Ding ist finde ich so interessant, weil letztendlich ist die Welt konkret, sagte schon ein deutscher Philosoph Hegel. Aber ich hatte also eine Gelegenheit in München mit ukrainischen Außenminister Andriy Sybiha zu diskutieren. Wir hatten ein Spätnacht-Interview geführt und er sagte wortwörtlich, die Zeit des Auslagerung der Sicherheit ist vorbei. Und die Ukraine, so lange habe ich mit Herrn Außenminister diskutiert, die verstehen schon, dass das ist eine neue Ära, das ist ein neues Zeitalter. Und er sagte auch, dass das die Verantwortung für die Verteidigung auf die andere Seite des Atlantiks zu verlagern, das geht. Geht nicht mehr. Also jetzt brauchen wir USA noch für diese Übergangsphase, um Frieden in Ukraine irgendwie zu schaffen. Und dann müssen wir so wie hier die anderen sind auch einig, dass wir müssen ganz eine eigene Sicherheitsidentität Europas finden, was wir noch nicht eigentlich in diesem Konstellation gehabt haben.
Und wer könnte da vorangehen? Sind das dann doch Merz und Macron, Frau Gavritsch, die aber ja auch, man merkt bei der Organisation des Kampfflugzeuges, FAX, passt das ja nicht so gut zusammen. Also da sind ja so Initiativen, die dann aber doch dann nicht wirklich rundlaufen. Aber sind das die beiden, die das alles führen müssten in Europa?
Naja, Großbritannien hat sich ja in eine ziemliche Führungsrolle gebracht. Wir haben ja eine ziemliche Veränderung, finde ich, des sicherheitspolitischen Selbstfindungsprozesses seit dem Moment, ziemlich genau ein Jahr her, in dem Zelensky aus dem Oval Office geschmissen wurde. Mhm. Das war ja so ein bisschen so ein Triggerpunkt, wo auch nochmal die Koalition der Willigen aufgelegt wurde in einer neuen Intensität, auch nachdem sich die USA rausgezogen hatten. Das war ja gar nicht selbstverständlich, dass die bleibt, die Koalition der Willigen. Und da haben wir eine wichtige Rolle auch nochmal zwischen Großbritannien und Frankreich und Deutschland. Naja, wir hatten zwischendurch auch eine Phase, nur eine geschäftsführenden Regierung. Da waren wir außenpolitisch sowieso lame duck in einer ziemlich entscheidenden Phase eigentlich. Und jetzt würde ich in der Tat sagen, dieses Trio muss es letztlich am Ende des Tages anstoßen. Aber zum Beispiel rhetorisch sind wir in der Unterstützung oder in einem gesamten Setting, wenn man das mit dem BIP vergleicht, in der Unterstützung immer hinter den Skandinaviern hinterher und den Balten. Also die machen uns die, ich würde sagen, das sind viele auch in dem sicherheitspolitischen Setting und in den Forderungen, wie wir uns sicherheitspolitisch europäisch besser aufstellen können, sind die kleineren Staaten, machen uns da einiges vor. Und ich glaube, auch Deutschland ist weiterhin noch im Vergleich eher langsam und freut sich dann, wenn Frankreich und Großbritannien vorneweg gehen.
Ja, die großen Staaten machen doch einiges schon. Auch wieder diese Konkretie ist, finde ich, so interessant. Naja, ich arbeite mit dem Finanzen und Wirtschaftsleben meistens. Und da sieht man, dass die europäische Defense-Firmen, Rüstungsfirmen, die haben das eigentlich schon getan. Mhm. Also diese Zusammenarbeit von deutschen, finnischen, französischen, britischen und so weiter Verteidigungs- und Defense-Firmen ist schon enorm. Die machen Produkte, Forschung, Entwicklung und alles schon zusammen. Das ist
das ist ein guter Punkt,
weiterzumachen. Das ist ein guter Punkt. Und das, wenn ich sagte, dass okay, die Finnen zeigen, dass wir können, dass das selber tun, unsere Verteidigung. Die Firmen zeigen, dass ja, das ist keine politische Frage, nicht mehr, sondern das ganze diese Netzwerk von unterschiedlicher Waffenentwicklung und Produzierung. Ukrainische Außenminister hat auch eine, ich könnte diese Firmennamen nennen, aber das tue ich nicht, die Repräsentanten von einer deutschen Firma auch da in München getroffen. Mhm. Und die produzieren Waffen und Munition schon in beiden Ländern.
Ja. Herr Thiele, ist es dann aber eine Frage, wie man jetzt, wenn man sagt, man will, auf der einen Seite muss Europa stärker werden, auf der anderen Seite sieht man jetzt bei allen Initiativen zu Waffenstillstand, zu Frieden, ist Europa dann auf einmal nicht dabei? Dann schauen alle auf die Amerikaner. Jetzt wird in Genf wieder verhandelt, Ukraine und Russland, da sitzen die Amerikaner dabei. Dann Nahost, all das. Also können die Europäer da wirklich ja noch mit an den Tisch oder ist es einfach vorbei?
Ich möchte das zweispurig antworten. Ich beginne erstmal mit dem Wirtschaftsteil, weil ich den sehr spannend fand. Nach München jetzt diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche sitzen Firmen beieinander und ziehen Konsequenzen aus dem, was sie gehört haben. Mhm. Wenn wir uns jetzt anschauen, welche Politiker setzen sich jetzt zusammen, um Konsequenzen aus dem, was sie gehört haben, zu besprechen, dann eher nicht. Wir machen den üblichen Konferenzreigen und sprechen die üblichen Themen durch. Das heißt also, es wird konkret bei der Wirtschaft. Das heißt, da wird Europa zusehends fähiger. In der Politik hängen wir an den alten Dingen dran. Da ist eines der großen wirklich Probleme, die Dinosaurier der Rüstung, diese Großwaffensysteme. Da hängen ja dann ganze Wirtschaftszweige dran, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und deswegen bewegt sich da keiner. Wir verpassen die Chance, was die Nordländer machen, zum Beispiel eben Finnland und andere, auf die neuen Technologien zu setzen. Da gibt es keine Platzhirsche. da könnte man sehr viel zusammen machen, auch europäisch machen. Warum nicht ein europäisches KI-Zentrum? Also warum nicht die Weltraumfähigkeiten jetzt ganz konkret nach vorne bringen? Da sind wir ja noch irgendwie, ja, wie soll ich mal sagen, ich bitte um Nachsicht bei der Zunft-Bauern-Trampe. Das ist jetzt nicht böse gemeint, an den Berufszweig der Bauern. Also da ist viel zu tun. Wir sind nicht konkret in der Politik, aber die Wirtschaft hat es schon begriffen. Und deswegen sind wir auch nicht mit Recht nicht wirklich am Tisch, weil wir haben nichts zu sagen. Ja,
Europa und auch Deutschland geben ja sehr viel Unterstützung an die Ukraine.
Passiv. Und, passiv. Was machen wir aktiv? Wir haben ja immer behauptet, mit Putin kann man nicht sprechen. Da muss ein Trump kommen, den wir ja alle nicht außerordentlich schätzen.
Naja, Herr Scholz und Herr Macron sind vor dem Angriffskrieg schon auch nach Russland gefahren. Ja.
Würde ich Ihnen auch widersprechen. Das ist immer eine Frage der Kriegsphase. Ob man mit Putin spricht oder nicht, hängt von der Phase des Krieges ab. Und jetzt hat ja Macron schon seit einiger Zeit angefangen. Wir müssen vielleicht wir müssen besser gewappnet sein. Also dieser Diplomatenreigen vor Kriegsbeginn, der war ja auch von Naivität geprägt.
Der gescholtene Ischinger, der häufig abends gescholtene Ischinger, der hatte ganz früh im Krieg gesagt, natürlich müssen wir uns über Modalitäten unterhalten. Dass, wenn es mal zu substanziellen Gesprächen kommt, wir auch darüber reden. Also wir haben uns verweigert. Das ist meine Perzeption, die mag ja falsch sein, aber das ist meine Perzeption, die ich habe. Wir haben uns außenpolitisch lange verweigert.
Es gab im Dezember hier ein Treffen mit den anderen europäischen Ministerpräsidenten und Präsidenten eben für die Ukraine. Das ist doch keine Verweigerung dann gewesen.
Ja, aber es hieß ja nicht konkret. Also wenn wir jetzt immer schauen, unser Geld bröckelt, unsere Industrie kommt nicht auf Dampf. Haben wir eine Kriegsindustrie? Nein. Wenn VW, Mercedes, BMW Kriegsmaschinen produzieren, dann haben wir eine Kriegsindustrie. Haben wir nicht. Also das heißt, wir fahren das alles ganz flach. Und
wenn wollen wir auch eine Verteidigungsindustrie haben, wenn überhaupt und keine. Also deswegen, ne, wir wollen den Begriff der Verteidigungsfähigkeit, nicht der Kriegsfähigkeit. Ja. Und dann muss das ja auch risikobezogen sein. Ja. In Bezug auf das konkrete, wofür brauche ich was? Dafür brauchen wir die Risikodefinition. Ja. Und das zu liefern, was die Ukraine braucht, ist ja das
zentrale. Wir liefern so viel, dass Selenskyj Hilfe schreit bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Und in Davos noch gehört. Deutlicher. In Davos war er noch schärfer, als ich habe gedacht, er macht vielleicht die gleiche Davos-Tonalität. Aber hier war er noch mal eher moderater.
Herr Schütze, wie sehr stehen die Amerikaner noch an der Seite der Ukraine auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen sie die Europäer mit beteiligen? Weil, also jetzt gibt es wieder diese Woche Verhandlungen auf allen möglichen Ebenen ohne die Europäer.
Also wenn ich kurz mal sagen darf zu dieser Frage der Vision und so weiter. Ich glaube, man ist in Deutschland immer ein bisschen zu sehr kritisch dem eigenen Land gegenüber. Also für ein Land, was irgendwie 9 Jahre gebraucht hat, um einen Flughafen zu bauen, haben die sich ziemlich schnell gewendet. Also wenn man so denkt, diese Märzansprache, diese Märzrede vor ein paar Tagen, das hätte man sich doch vor einem Jahr überhaupt nicht träumen lassen können, dass man so auftritt und so selbstbestimmt ist. Also ich finde, da neigt man vielleicht in Deutschland immer so ein bisschen zu kritisch zu sein und zu sagen, es ist ein altes Land, dass das sich so schnell bewegen kann, auch wenn man sieht, was also versucht wird mit der Verteidigung, jetzt mit dem neuen Wehrdienstgesetz zum Beispiel. Da ist vieles viel schneller gegangen, als man das früher gesagt hat, also vor ein paar Jahren gedacht hätte. Und zu der Frage, ob die Europäer noch drin sind. Also ich glaube, die sind noch drin. Ich glaube, es geht ja jetzt um diese Verhandlungen. In Genf, da sind die nicht dabei. Aber wir haben ja gesehen, die Amerikaner wissen ja, dass also die Europäer und die Deutschen auch viel reingesteckt haben und dass die dann auch sozusagen mit denen verhandeln, dass die auch irgendwo am Tisch mitsitzen, wenn erstmal was da ist. Und diese Koalition der Willigen, also die verlassen sich auch darauf, dass die Europäer da mitmachen. Mhm.
Die Frage. Welche Lehren sollte man ziehen? Sie haben jetzt schon gesagt, auf der wirtschaftlichen Ebene, da wird jetzt viel verhandelt. Frau Gavritsch, was wäre für Sie so ein Punkt, wo man sagt, da geht es jetzt weiterhin? Also wo kommen wir jetzt einen Schritt weiter miteinander? Ohne dass wir ja komplett auseinanderbrechen, weil das kann ja auch nicht ganz im Interesse sein.
Wir haben vorhin ja schon die Frage der Vision gehabt. Ich fand übrigens, dass bei Rubio keine Vision für die USA dabei war. Das war eine ziemlich Vision. Also es war kein Angebot, warum das Land so toll ist in der Welt, dass man da jetzt als Vision hinterherlaufen soll. Für Europa ist es, das ist ja auch in verschiedensten Panels auf der Sicherheitskonferenz immer wieder gesagt worden, wir haben halt die Herausforderung, ich würde nicht sagen die Schwierigkeit, sondern die Herausforderung, dass wir als Europäische Union ein zusammengesetzter Akteur sind. Wir haben relativ viele verschiedene Armeen, wir haben verschiedene Oberkommandos. Wir sind zwar sehr geübt darin, in der NATO zu kooperieren und zum Teil haben ja auch eine enge Kooperation zwischen EU und NATO in dieser Hinsicht. Wir können das, aber wir bleiben natürlich fragmentiert politisch und wir sind konsolidierte Demokratien. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiger Unterschied zu der Demokratiezerstörung, die wir in den USA beobachten. Wir sind konsolidierte Demokratien. Das bedeutet, jede Entscheidung, die militärpolitisch, verteidigungspolitisch für die Ukraine und generell fällt, braucht Legitimität in der eigenen offenen, pluralen Gesellschaft, im pluralen Diskurs. Und den wollen wir ja alle. Und das erzeugt Langsamkeit. Wir werden nicht immer schnell bleiben, weil wir, und dann, wenn man noch eine Koalitionsregierung zu Hause hat, dann kann man auf EU-Ebene, muss man dann verhandeln, geht man nach Hause zurück und muss noch in der Koalition verhandeln und dann steht die nächste Wahl vor der Tür. Das wollen wir aber. Wir wollen freie, plurale Gesellschaften und wir wollen konsolidierte Demokratien. Das ist unsere Überlebensgarantie. Und das passt nie mit Krieg zusammen. Nie, nie, nie. Weil Krieg immer schnell ist, weil Krieg immer eine große Wendigkeit erfordert, weil Krieg immer unvorhersehbar ist. Von heute auf morgen, jeden Augenblick. Und insofern werden wir für die Erfordernisse dieses Krieges eigentlich immer langsam bleiben. Aber ich würde auch sagen, auch auf EU-Ebene ging es schnell mit SAFE, Rearm, SAFE und so weiter. Nicht nur Deutschland, auch die EU hat ein Tempo vorgelegt, wie wir das vorher in dieser Form noch nicht hatten, was verteidigungspolitische Investitionen angeht. Aber für diesen Krieg zu langsam, insofern, weil wir die Ukraine nicht befähigen, zu gewinnen.
Und jetzt gibt es am Donnerstag die erste Sitzung des Friedensrates, den US-Präsident Trump gegründet hat. Da fährt dann auch jemand aus der EU-Kommission mit, entsendet jemand, obwohl die EU ja da nicht Mitglied ist. Was sagt uns das denn eigentlich, Herr Schütze, dieser Friedensrat?
Ja, also das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, weil das so eine parallele Struktur ist und weil man ja auch nicht weiß, also was tut man, wenn man das unterstützt irgendwie und was tut man, wenn man nicht dabei ist.
Aber da, also das heißt, die EU hat da keine klare Vision, wie gehen wir damit um?
Genau.
Ist doch falsch, oder? Oder geht es nicht anders?
Nein, ich weiß, dass die, also, das ist eine unmögliche Situation. Keiner kann da darüber wissen. Also, das ist eine, wir haben keine Ahnung.
Ja, aber man schaut sich doch mal die Mitgliederliste an und ich wollte es immer noch mit der Freedom House oder sonstigen Demokratieindizes vergleichen, wer da drin ist und wie demokratisch diese Staaten sind oder wie viele Konflikte die selber auch haben oder mitverantworten müssen. Ist ja nicht so, dass die großen Player da drin sind und ehrlich gesagt, zum Beispiel mit Belarus zu kooperieren, das war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, gab es auch ein Panel, es war auch sehr deutlich immer wieder, Belarus ist ein unglaublich wichtiger Unterstützer und Trigger für diesen Krieg, ja. Jetzt gerade noch mit neuen russischen Waffenstationierungen ganz, ganz nah an der Grenze und so. Und Belarus, solche Länder sind da Mitglied. Was will ich, also ja, was will er damit? Ich glaube, das ist Show. Also das ist einfach nur Theater.
Aber man muss ja damit umgehen, das ist ja die Frage. Also das,
ja, wenn ich darf, so ein klein bisschen, das sieht wieder so ein klein bisschen so düsteren aus, aber wenn ich darf, klein bisschen so skandinavischen Optimismus üben.
Ja, gerne.
Weil das war natürlich unverschämt, was wir gesehen haben, was Marco Rubio getan hat nach München. Erstmal nach Slowakien und dann nach Ungarn. So eine uralte politische Strategie zu folgen als divide et impera. Und das sieht so aus, dass das alles, okay, wir haben Vereinigte Staaten, das ist unser Gegnerland, das sind unsere Feinde. Die kommen hier und senden einen Mann, der ist nicht nur ein Außenminister, sondern das ist erste ein Berater von Security für Präsident direkt nach Henry Kissinger. Er ist sehr ein mächtiger
Sicherheitsberater,
Herr.
Genau.
Ja, Sicherheitsberater. Und so ein mächtiger Herr kommt ins Zentrum von Europa und übt da diese zerstörerische Strategie von Vereinigten Staaten. Aber wenn wir nur ein Beispiel von Finanzleben nehmen, fast alle die Defense-Firmen in Europa, die auch die konkurrieren gegeneinander. Trotzdem, die arbeiten zusammen miteinander. Und das ist auch eine Modellmöglichkeit, dass wir werden in der Zukunft akzeptieren, dass wir kämpfen gegen Vereinigte Staaten und arbeiten zusammen gleichzeitig. Das ist nicht Ende der Welt. Dass wir haben alles so.
Also dass so man genau mit den Firmen so zusammenarbeitet, das habe ich nicht verstanden.
So wie wir dachten in Deutschland, dass die Russen sind, die sind so nett, wenn die uns so billiges Gas oder Öl verkaufen und alles ist irgendwie schön und wir haben das nicht gesehen, dass das, die haben einen anderen Plan. Mhm. Nun ist alles klar. Alle haben die Karten gesehen, die Masken sind gefallen. Wir kennen, was sind die Strategien von US-Amerika. Und okay, wir akzeptieren das. Das ist nicht so ja. harmonisch, aber es geht weiter.
Ja, was wäre denn oder was ist denn, Herr Schütz, oder Herr Thiele, die Vision von Amerika, was Europa betrifft? Wo denken Sie, sind wir da in 10 Jahren? Oder am Ende der Trump-Administration?
Ja,
machen wir es einfacher.
Genau, das ist wirklich die große Frage, weil wir wissen ja auch nicht, wie das da weitergehen wird. Ja. Also wir wissen ja nicht, wie das, also selbst im November, wie es nach November aussieht, und geschweige denn von in 2 Jahren. Von daher ist das, glaube ich, schwierig. Man kann sagen, dass Amerika natürlich auch unter den Demokraten sich auch ein bisschen abwendet von Europa. Gerade wenn Europa jetzt viel für Rüstung ausgibt und Europa ist so ein bisschen independent und man kann die auch auf sich gestellt lassen, dass dann die Demokraten dann nicht gleich wieder alles aufbauen müssen, weil dann, man kann sich auf Taiwan und China und alles andere auch konzentrieren. Aber wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie es dort aussieht. Wir wissen nicht, wie es hier in Europa aussieht in 10 Jahren.
Mhm. Ja, und aber Trump, mit dem, den wir immer als unberechenbar wahrnehmen, macht es ja dann nicht einfacher. Dann gab es, Herr Thiele, auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat Bundeskanzler Merz auch den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom getroffen. Da haben manche gesagt, das war jetzt nicht so gut, dass er das schon so öffentlich gemacht hat, so mit Foto gezeigt und all das. Also ist es sinnvoll, in dieser schwierigen Beziehung sozusagen rechts und links zu gucken, mit wem man vielleicht eine Affäre haben könnte?
Es ist die größte oder die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, Kalifornien. Von daher finde ich, das ist aller Ehren wert, dass sich unser Kanzler trifft, der sind der Nachbarn sozusagen in der Hierarchie, also von daher passt das gut. Das Bild Amerikas, da muss man schauen. Tatsächlich hängt der Hammer in Asien. Prosperität, da ist der Wettbewerber, mit dem man standhalten muss, der mit den kritischen Erden einem die Substanz für Hochtechnologie wegnimmt. So, was macht Europa da drin? Amerika braucht Verbündete. Die waren schon zur Jahrtausendwende, sag mal, unter Ressorts. Die hatten zu wenig Geld und Leute, um die ganzen Probleme in der Welt zu machen. Sie brauchen Verbündete, nicht nur hier in Europa, aber auch in Europa. Und das ist die Karte, mit der wir spielen müssen, wo wir sozusagen dicht genug dran sind mit ihnen, aber auch eigenständig genug, dass nicht China und Amerika uns beide vernaschen in Europa. Das wäre sozusagen die andere Seite der Medaille. Und da müssen wir mitspielen. Und das gilt natürlich auch für die anderen Verbündeten. Australien, Japan, ich will es nur mal sagen, das ist jetzt kein Thema nur für Europa, sondern das ist auch für die anderen. Und vielleicht ist ja für uns Japan mal ein toller Verbündeter für uns hier in Europa, mit dem wir auch kooperieren können. Also hier sind ganz spannende Zeiten vor uns, aber Politik muss performen.
Ja, und wie viel Zeit man dafür hat. Ja. Das ist, glaube ich, ja.
Aber haben die sich nicht auch in Rüstungsfragen jetzt auch schon in Richtung Ukraine? Japan hat doch proaktiv schon formuliert, dass sie ihre Unterstützung noch mal auf andere Füße stellen wollen, erst kürzlich. Also insofern, das ist, glaube ich, klar. Ich fand auch spannend, was Kaja Kallas gesagt hat auf der Sicherheitskonferenz. Kanada hätte auch durchaus ein Interesse, der EU beizutreten oder so. Also da kann sich schon viel verschieben. Dann ist es das Diktum von Merz, dass Großmächte auch alleine nicht alles lösen können, würde dann sich bewahrheiten irgendwann. Mhm.
Noch eine kurze optimistische Bemerkung, dass wir können auch mit USA streiten. Dieses Grönland-Beispiel ist gut.
Das hat eben, wenn man Stärke zeigt,
dass das gut ist. Wir haben Stärke gezeigt und wir haben gesagt, dass das geht nicht und das ist ein dänisches Gebiet. Und dann, die haben das verstanden.
Also das hat funktioniert, wenn Europa Stärke zeigt? Ist das eine Botschaft, die klarer ankommt in Washington?
Also ich glaube nicht, dass es nur darum ging, dass sie gesagt haben, das geht nicht, das gehört Dänemark. Ja. Ich glaube, da war auch was dahinter. Aber ich glaube, das ist schon richtig. Also ich glaube, in der Süddeutschen stand es, dass Herr Merz jetzt so eine Liste hat von Firmen, die Sachen in die USA liefern, die USA auch braucht. Also so ein bisschen dass man auch selbstbewusster ist. Und ich glaube auch mit diesem Newsom-Treffen, das ist gar nicht so schlecht zu sagen, ihr trefft euch mit AfD-Leuten, da können wir ja auch sehen, also wer der Nächste ist. Also dass man so ein bisschen selbstbewusster ist.
Und wir wissen ja oft nicht, wie Donald Trump reagiert, wenn er jetzt, sagen wir mal, er würde am Wochenende zu den Olympischen Spielen fahren. Das hat er ja gesagt, dass er das eventuell machen könnte für das Eishockeyspiel. Vance wurde ja schon ausgebootet. Wenn das mit Trump passieren würde, sind so Sachen, können die was ändern? Ist das so?
Ich glaube, die ändern nichts, aber es ändert wahrscheinlich daran, ob der wirklich dann da auch dahin geht. Also das wäre so, dass er sich dann das zweimal überlegt, weil er diese Images nicht mag, also die Bilder von sich, der da ausgebuht wird, dass er sich das zweimal überlegt. Aber ändern, ich meine, man muss sich halt ausdrücken können beim Hockeyspielen. Aber,
ja. So ein Präsident kommt auch nicht alleine, der kommt mit 1000 und dann gibt es noch Sympathisanten, die organisiert werden. Also ja, okay. Wir kriegen schon Leute, die jubeln.
Wir sind gespannt, wer wirklich dann da hinkommt und wie viel Olympia dann auch in der Politik eine Rolle spielen kann. Vielen Dank für die Diskussion, Frau Garwitsch, Herr Mattler, Herr Thiele und Herr Schütze. Wir reden morgen über ein Thema, das wir ja auch schon ein bisschen angerissen haben, nämlich über die Frage, wie wir mit Russland umgehen und sagen, das System Putin, wie stark ist Russland. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss.